Ich habe vor einiger Zeit ein Buch geschenkt bekommen von jemandem, der weiß, was ich gerne lese oder was mich interessiert. Es war ausnahmsweise kein Buch zu einem religiösen Thema. Es war ein Buch über Astronomie, über die Sternenkunde, über das, was im Universum so alles passiert. Leider habe ich sehr wenig Zeit zum Lesen und so habe ich dieses dicke Buch bis heute nicht ausgelesen, obwohl ich schon einige Zeit lang bei mir auf dem Nachttisch liegen habe. Aber etwas, was mich fasziniert, wenn ich da hinaufschaue und die Sterne betrachte, sind die unglaublichen Distanzen, die Abstände, die da oben herrschen. Etwas, was ich mir nicht vorstellen kann. Und so habe ich mir gedacht, ich möchte es einmal umrechnen auf eine Größe, die ich mir vielleicht ein bisschen besser vorstellen kann. Ich habe meinen Taschenrechner genommen und habe mir gedacht, ich nehme als Vergleich folgendes Bild. Ich sitze in meinem Auto und fahre mit 100 km/h immer geradeaus. Tag und Nacht, 7 Tage in der Woche. Wie lange müsste ich fahren, bis ich zu dem Planeten komme, der uns am nächsten liegt in unserem Sonnensystem? Welcher Planet liegt uns am nächsten im Sonnensystem? Das ist die Venus, sehr gut. Die meisten sagen Mars, könnte auch sein. Ich höre immer Mars, es ist die Venus, genau. Die Venus ist im Durchschnitt 40 Millionen Kilometer von uns entfernt. Ich sitze in meinem Auto, 100 km/h. Wie lange müsste ich fahren, um bis zur Venus zu gelangen? Da spare ich das Rechnen, ich habe es leichter gehabt, ich habe meinen Taschenrechner neben mir gehabt. Es sind 46 Jahre. Das geht sich in einem Menschenleben gerade noch aus, mit dem Zurückkommen wird es ein bisschen schwierig. Aber das ist nur der Planet, der uns am nächsten liegt. Wie sieht es aus mit dem Planeten, der am weitesten von uns entfernt ist in unserem Sonnensystem? Ich weiß, im Moment diskutiert die Wissenschaft darüber, ob das überhaupt ein Planet ist. Und im Moment diskutiert die Wissenschaft auch darüber, ob es nicht noch zwei weitere Planeten in unserem Sonnensystem gibt. Aber welchen Planeten haben wir alle gelernt? Pluto, genau. Pluto ist im Durchschnitt 5,8 Milliarden Kilometer von uns entfernt. Wie lange müsste ich fahren mit meinem Auto? Mein Auto schafft das nicht. Aber 100 km/h, es wären 6500 Jahre. Das ist ein Erdzeitalter. Aber das ist nur unser Sonnensystem. Unser Sonnensystem ist Teil von unserer Milchstraße, unserer Galaxie. Und unsere Galaxie hat einen Durchmesser von 100.000 Lichtjahren. Das ist schon ein Begriff, den ich mir sicher nicht mehr vorstellen kann. Wir wissen zwar, wie weit ein Lichtjahr ist, aber vorstellen kann ich mir es nicht mehr. Wie lange müsste ich mit meinem Auto fahren, um unsere Galaxie zu durchqueren? Es wären 1 Billion Jahre. Und auch das kann ich mir nicht mehr vorstellen. Aber es ist unsere Galaxie. Wir nehmen heute an, dass das Universum aus 100 Milliarden Galaxien besteht. Mehrere Galaxien scheinen zusammenzugehören, in einer gewissen Abhängigkeit zueinander zu stehen, sich gegenseitig anzuziehen. Man spricht hier von sogenannten Galaxiehaufen. Wir befinden uns mit ungefähr 30 anderen Galaxien in einem solchen Galaxiehaufen. Und dieser Galaxiehaufen hat einen Durchmesser von 6 Millionen Lichtjahren. Das heißt, ich müsste 65 Billionen Jahre fahren, um unseren Galaxiehaufen zu durchqueren. Aber es ist nur ein sehr kleiner Galaxiehaufen. Es gibt Galaxiehaufen mit mehreren tausend Galaxien. Nun ist es aber so, dass auch mehrere Galaxiehaufen irgendwie zusammenzugehören scheinen. Man spricht hier von sogenannten Superhaufen. Manchmal habe ich den Eindruck, uns gehen schon die Bezeichnungen aus. Es sind im Durchschnitt 12 Galaxiehaufen, die so einen Galaxie-Superhaufen bilden. Und so ein Galaxie-Superhaufen hat im Mittel einen Durchmesser von 100 Millionen Lichtjahren. Das heißt, ich müsste mehr als 1000 Billionen Jahre fahren, um so einen Galaxie-Superhaufen zu durchqueren. Wenn ich euch jetzt noch sagen würde, dass diese Superhaufen am Himmel wabenförmig angeordnet zu sein scheinen, dann möchte ich euch fragen, wer kann sich das noch vorstellen von euch? Also ich kann es mir nicht mehr vorstellen. Und ich muss gestehen, es wird mir schwindelig, wenn ich darüber nachdenke. Aber was ich so schön finde, ist zu wissen, dass wir einen Gott haben, der dieses Universum nicht nur überblickt, nicht nur geschaffen hat, sondern der dieses Universum in seiner Hand hält, am Leben erhält, lenkt, leitet. Wie groß muss ein Gott sein, der solch ein Universum in seiner Hand hält? Wir haben einen großen Gott. Vielleicht sagst du jetzt, naja, ganz schön, aber ehrlich, mich hat das nicht sehr interessiert. Die Sterne sind halt da und das freut mich aber mehr. Dann möchte ich einen anderen Vergleich jetzt nehmen, einen Vergleich, den die Bibel uns macht, um uns die Größe Gottes zu zeigen. Ich möchte euch einladen, dass wir miteinander Psalm 90 aufschlagen. Und wer eine Bibel da hat, nehmt sie bitte wirklich zur Hand. Psalm 90, wir werden heute diesen ganzen Psalm lesen. Wir werden leider nicht die Zeit haben, ihn gesamt oder komplett durchzudenken, aber wir werden zumindest einige Verse aus diesem Psalm miteinander durchstudieren. Psalm 90, und ich lese mal den ersten Teil. Psalm 90 teilt sich in drei Abschnitte ein, und der erste Abschnitt geht bis Vers 6. Psalm 90, ich beginne bei Vers 1, und da heißt es: ein Gebet von Mose, dem Mann Gottes. Herr, du bist unsere Wohnung gewesen von Generation zu Generation. Ehe die Berge geboren waren und du die Erde und die Welt erschaffen hattest, von Ewigkeit zu Ewigkeit bist du, Gott. Du lässt den Menschen zum Staub zurückkehren und sprichst: kehrt wieder, Menschenkinder. Denn 1000 Jahre sind in deinen Augen wie der gestrige Tag, wenn er vergangen ist, und wie eine Wache in der Nacht. Du schwemmst sie weg, sie sind wie ein Schlaf, sie sind am Morgen wie Gras, das aufsprost. Am Morgen blüht es und sprost auf, am Abend verwelkt es und verdorrt. Was macht Mose hier? Mose bringt Gott hier in Zusammenhang mit einem Zeitbegriff. Das an sich ist schon seltsam, denn wir wissen, wie das mit Gott, oder wir können erahnen, wie das mit Gott und Zeit ist, aber Mose sagt, wie Gott die Zeit sieht. Und er macht es auf eine wirklich seltsame Art und Weise. Er sagt hier in Vers 4, denn 1000 Jahre sind in deinen Augen wie lange? Wie ein Tag. So eine seltsame Vorstellung. 1000 Jahre. Ich meine, wir können uns nicht mal wirklich vorstellen, wie viel 1000 Jahre ist. Wenn wir zurückdenken, wir können nicht so weit zurückdenken, aber wenn wir sagen, wir denken mal 100 Jahre zurück, das ist so für die meisten von uns die Zeit unserer Großeltern. Was war damals? Es war die Zeit vor dem Ersten Weltkrieg. Ja, Autos fuhren schon auf den Straßen, aber Computer, keine Rede. Eine andere Zeit. Oder denken wir länger zurück, weiter zurück, 500 Jahre. Wo kommen wir dahin, wenn wir 500 Jahre zurückdenken? Es war die Zeit von Martin Luther, ausgehendes Mittelalter, Christoph Kolumbus, eine völlig andere Zeit. Maschinen in unserem Sinn gab es noch nicht. Kein elektrisches Licht, ein anderes Leben. Und wenn wir diese ganze Zeit noch einmal weiter zurückgehen, 1000 Jahre, dann sind wir mitten im tiefsten, finstersten Mittelalter. Keine Medizin in unserem Sinn, keine Hygiene in unserem Sinn, keine Lebenserwartung, wie wir sie heute haben, eine andere Zeit. Und die Zeit von damals bis heute ist für Gott wie ein Tag. Aber interessant ist auch, wie Mose diese Sache hier formuliert. Er sagt nicht, 1000 Jahre sind vor Gott wie ein Tag. Steht es bei euch so in der Bibel? Bei mir steht es ein bisschen anders. Lesen wir es nochmal, Vers 4. Denn 1000 Jahre sind in deinen Augen wie der gestrige Tag, wenn er vergangen ist. Als ich das so für mich durchstudiert habe, habe ich mich gefragt, warum der gestrige Tag? Warum sagt Mose nicht, naja, so wie der heutige Tag? Und ich habe ziemlich lange darüber nachgedacht, was ein Grund sein könnte, bis ich darüber nachgedacht habe, wie war mein gestriger Tag. Dann habe ich mir gedacht, na, mein gestriger Tag ist ganz schön schnell vergangen. Ich weiß nicht, wie dein gestriger Tag war, aber ich hätte mir gestern gewünscht, dass der Tag noch ein bisschen länger wäre, dass ich noch ein bisschen mehr Zeit haben würde, noch ein bisschen mehr tun könnte, erledigen könnte. Der heutige Tag, der zieht sich schon vielleicht manches Mal ein bisschen hin, hoffentlich nicht während der Predigt. Aber es gibt schon Situationen, da kann die Zeit mal ein bisschen stehen bleiben, gefühlsmäßig. Aber der gestrige Tag ist doch meist sehr schnell vergangen. Und Mose sagt, 1000 Jahre sind vor Gott, so wie der gestrige Tag. Gott steht über der Zeit. Wir haben in unserer Einleitung gesehen, Gott steht über dem Raum. Universum, Raum ist für Gott kein Thema. Mose sagt hier, Gott steht über der Zeit. Und er spricht weiter in Vers 4 und sagt, 1000 Jahre sind in deinen Augen wie eine Wache in der Nacht. Bis vor kurzem war ich immer der Meinung, dass die Hebräer die Nacht in 4 Teile geteilt haben, 4 Nachtwachen, das stimmt nicht, das waren die Römer. Ich habe letztens einmal gelesen, dass die Hebräer 3 Nachtwachen hatten. Wie auch immer, 1000 Jahre sind in Gottes Augen wie ein Teil der Nacht. Geht vorbei wie im Flug. Wir haben einen großen Gott. Ich möchte hier einen Schnitt machen. Wir werden nachher sehen, dass es nur ein scheinbarer Schnitt ist, aber ich möchte euch von einer Bibelfernkursteilnehmerin erzählen. Ich möchte euch von Tina erzählen. Tina war vom Leben enttäuscht. Tina suchte nach dem Sinn im Leben. Sie suchte im Essen, im Alkohol. Tina verbrachte viel Zeit vor dem Fernseher, im Internet. Tina zog sich immer weiter zurück von den Menschen. Tina sagte, all das kann mir das nicht geben, wonach ich eigentlich suche. Was sind so die Dinge, nach denen du eigentlich suchst? Die Dinge, die so ganz tief drinnen in deinem Herzen sind. Vielleicht die Sehnsucht, die nicht gestillt ist. Gibt es solche Dinge? Gibt es Fragen in deinem Herzen, wo du sagst, ich weiß ja nicht weiter. Ich habe keine Antwort drauf. Fragen, die man vielleicht manches Mal verdrängt. Fragen, von denen man vielleicht manches Mal sagt, ich will sie mir eigentlich gar nicht stellen. Manche Menschen sagen, es gibt Fragen, die darf man sich nicht stellen. Fragen wie, was ist der Sinn des Lebens? Oder Fragen wie, was ist eigentlich, wenn ein ganz, ganz lieber Mensch plötzlich stirbt? Und wir schieben diese Dinge gerne weg, weil wir uns ihnen nicht gerne stellen. Aber es passiert. Es kommt vor. Ich denke an jene Freundin von uns, mitten im Leben, kommt nach Hause vom Arzt mit der Diagnose Krebs. 8 Monate später war sie tot. Solche Dinge passieren. Oder ich denke an jenen Bekannten von uns. Er war unterwegs auf der Bundesstraße, es war ein grauer Novembernachmittag. Etwas weiter vorne sah er ein Auto stehen am Straßenrand, das eine Panne hatte. Er fragte sich, ob er dem Fahrer vielleicht helfen könnte, blieb hinter dem Auto stehen, stieg aus. Was er übersehen hatte, war, dass etwas weiter hinten ein nächstes Auto nachkam. Und vielleicht aufgrund des Nebels, der schon zum Teil da war, hat der nachkommende Fahrer ihn übersehen. Das Auto hat ihn erfasst, überrollt, tot. Solche Dinge passieren. Ich denke an jenen kleinen Buben. Ja, 9 Jahre war er alt. Er war mit seinem Bruder zusammen unterwegs, es war in Wien, es war um die Weihnachtszeit, er wollte seinen Großvater besuchen. Großvater wohnte in einem Wiener Wohnhaus im 3. Stock. Sie gingen hinauf, die 3 Stockwerke, durch Stiegenhaus, läuteten an der Wohnungstür. Der Opa war nicht zu Hause. In dem Moment ging unten die Haustür auf. Und er, dieser kleine Bub, ging hin zum Geländer beim Stiegenhaus, schaute hinunter, ob es vielleicht eh der Opa wäre, der da zur Tür hereinkam. Ich weiß nicht, hat er nasse Schuhe gehabt? Das war wie gesagt um Weihnachten. Oder hat er sich einfach ein bisschen zu viel auf dem Geländer aufgestützt, als er da hinunterschaute? Jedenfalls bekam er das Übergewicht und fiel hinunter, 3 Stockwerke. Tot. Und die Mutter, der Vater, der Bruder. Wie geht es Ihnen in dieser Situation? Dinge, die uns doch tief drinnen anrühren, wenn wir sie hören. Dinge, mit denen wir kämpfen, wo wir sagen, wir können vielleicht nicht wirklich richtig damit umgehen. Und wie gesagt, wir tendieren dazu, solche Dinge wegzuschieben. Mose schiebt nicht weg. Mose stellt sich diesem Thema. Es war kein Schnitt, es war die Einleitung zu dem, was Mose jetzt sagt im Psalm 90. Und ich möchte mit euch den zweiten Teil vom Psalm 90 lesen. Ich lese ab Vers 7. Und da sagt Mose, denn wir vergehen. Durch deinen Grimm und durch deinen Zorn werden wir verstört. Du hast unsere Ungerechtigkeiten vor dich gestellt, unser Verborgenes vor das Licht deines Angesichts. Denn alle unsere Tage schwinden durch deinen Grimm. Wir bringen unsere Jahre zu wie einen Seufzer. Die Tage unserer Jahre sind 70 und wenn in Kraft 80 Jahre. Und ihr Stolz ist Mühe und Nichtigkeit, denn schnell eilt es vorüber und wir fliegen dahin. Wer erkennt die Stärke deines Zorns und deines Grimms, wie es der Furcht vor dir entspricht? So lehre uns den Seelen unsere Tage, damit wir ein weises Herz erlangen. Bitte. Danke für den Hinweis, ich habe es vergessen zu sagen, es ist eine Elberfelder Übersetzung. Luther übersetzt gerade den letzten Vers in Vers 12 etwas anders, aber darauf komme ich gleich. Elberfelder. Wir sind vergänglich. Mose sagt es ganz klar und deutlich. Und wenn wir diesen Abschnitt irgendwie überschreiben würden, dann denke ich, wäre das die Überschrift. Unser Leben vergeht. Steht ja schon hier. Zum Beispiel in Vers 9. Denn alle unsere Tage schwinden. Aber was steht da noch dabei? Steht nicht einfach nur so dabei. Es steht nicht einfach nur so, unsere Tage schwinden. Mose sagt hier, denn alle unsere Tage schwinden durch deinen Grimm. Oh, der böse Gott. Gott ist böse und deswegen sind wir vergänglich. Sagen ja die Menschen oft. Kennt ihr das? Und wer die Bibel ein bisschen besser kennt, könnte dann noch sagen, da steht ja sogar da. Das stimmt nicht, es steht nicht da. Wer ist böse? Ist Gott böse? Sind wir vergänglich, weil Gott böse ist? Wir haben etwas anderes gelesen in diesem Text. Lesen wir nochmal Vers 8. Da heißt es, du hast unsere Ungerechtigkeiten vor dich gestellt. Das Problem ist nicht Gott. Das Problem bin ich. Das Problem sind wir. Wir sind böse, nicht Gott. Das heißt im zweiten Teil von Vers 8, du hast unser Verborgenes, das Wort tun, das bei mir in Klammer steht, steht gar nicht im hebräischen Text. Du hast unser Verborgenes gestellt vor das Licht deines Angesichts. Ich habe mich auch gefragt, was könnte dieses Verborgene sein, das Gott vor das Licht seines Angesichts stellt? Und ich denke, es ist das Verborgene, das hier drinnen ist. Das Verborgene des Herzens. Meine Gedanken. Und einmal ehrlich, wenn Gott deine Gedanken hinstellt vor das Licht seines Angesichts, ganz offenbar und offenkundig, könntest du bestehen? Ich könnte es nicht. Das Problem ist nicht Gott, das Problem sind wir. Wir sind sündig. Und ein gerechter Gott und auch ein liebender Gott kann Sünde nicht einfach übergehen. Kann nicht einfach sagen, naja, ist nicht so schlimm, schwamm drüber. Das wäre furchtbar. Es wäre furchtbar. Denn das würde bedeuten, dass Gott Sünde nicht ernst nimmt. Und das würde bedeuten, dass Gott Sünde verewigt. Weil wenn er es einfach so wegschiebt, wenn er sagt, ach was, schwamm drüber, nicht so schlimm, dann reagiert er nicht auf das Problem Sünde. Gott muss der Sünde eine Grenze setzen. Es ist nicht nur Gerechtigkeit, es ist nicht nur Liebe, es ist auch Gnade, wenn er die Sünde, der Sünde ein Ende setzt. Alle unsere Tage schwinden durch deinen Grimm. Was steht hier im zweiten Teil von Vers 9? Wenn ich diesen zweiten Teil von Vers 9 lese, dann drängt sich mir immer ein Wort auf. Es ist das Wort Schade. Das heißt hier, wir bringen unsere Jahre zu wie einen Seufzer. Luther sagt, wie ein Geschwätz. Ist das nicht ein vergeudetes Leben? Ein Leben, von dem wir sagen, wir bringen unsere Jahre zu wie ein Geschwätz, wie ein Seufzer. Es ist auch ein Leben, das einfach dahin eilt. Ein Leben, das gar nicht gehaltvoll ist, das gar nicht inhaltsreich ist. Empfindest du so? Ist dein Leben so? Hast du manchmal den Eindruck, dass das, was du tust, du deswegen tust, weil du eigentlich leben willst und trotzdem huscht das Leben einfach dahin? Vielleicht sagst du, ja, ich empfinde manchmal so, aber ich möchte, dass es anders wird. Mose sagt uns auch, wie das geht. Er lässt uns nicht im Ungewissen. Wenn wir zwei Verse weiterlesen, dann steht hier Folgendes, Vers 12. Da sagt Mose, so lehre uns denn zählen unsere Tage, damit wir ein weises Herz erlangen. Typisch Elberfelder Übersetzung, ganz brav wörtlich übersetzt. Luther übersetzt anders. Luther sagt, so lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, damit wir klug werden. Das ist der Gedanke, den Mose eigentlich ausdrücken will. Er sagt es in den Worten, in dem Denken der damaligen Zeit, die Tage zählen, aber der Gedanke ist der, wir sind vergänglich. Und Mose sagt, lass uns das bewusst werden. Und wir sagen, Moment einmal, eigentlich will ich das nicht. Eigentlich möchte ich nicht drüber nachdenken, dass ich vergänglich bin. Das ist nicht so angenehm. Ich möchte leben, ich möchte hier sein, ich möchte etwas haben vom Leben. Und jetzt soll ich drüber nachdenken, dass ich einmal sterben werde? Aber die Folge, die Mose hier uns angibt, ist eine schöne. Mose sagt, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Wie Luther sagt, oder damit wir ein weises Herz bekommen, nach der Elberfelder Übersetzung. Klugheit, Weisheit, das ist eine Eigenschaft Gottes. Und Gott möchte uns diese Weisheit schenken. Aber er sagt, tu hier etwas, was du vielleicht nicht so gerne machst. Mach dir bewusst, dass das Leben ein Ende hat. Wann hast du zuletzt deine Tage gezählt? Hast du schon mal darüber nachgedacht, dass es sein könnte, dass du das nächste Jahr nicht mehr erlebst? Hast du schon mal darüber nachgedacht, dass es sein könnte, dass du den Sommer nicht mehr erlebst? Dass es sein könnte, dass du das Ende der nächsten Woche nicht mehr erlebst? Wir denken nicht gerne über solche Dinge nach, aber wenn wir darüber nachdenken, und wenn du es dir vorstellst, am Ende der nächsten Woche, vielleicht am Ende dieses Tages, ist es vorbei. Würdest du dann sagen, die vergangene Woche war gut, so wie du sie gelebt hast? Die Dinge, die du getan hast, waren sinnvoll und ja, auch wenn es der letzte Tag gewesen wäre, ich hätte sie trotzdem so gelebt? Oder würdest du sagen, naja, wenn ich das gewusst hätte, dann hätte ich noch das getan und dann hätte ich noch jenes in Ordnung gebracht und dann hätte ich noch. Was sind die Dinge in deinem Leben, in meinem Leben, von denen wir wissen, dass wir sie noch in Angriff nehmen sollten? Was sind die Dinge, die wir noch in Ordnung bringen sollen, die wir noch klären sollten? Gibt es so etwas? Wenn ja, dann lass diese Dinge nicht länger liegen. Nimm sie in Angriff. Bring sie in Ordnung. Kläre sie. Wir alle wissen nicht, wie viel Zeit wir noch haben. Noch schenkt uns Gott Zeit, vielleicht eine Woche, vielleicht ein Monat, vielleicht ein Jahr, vielleicht auch noch viel länger, vielleicht bis er wiederkommt. Aber lassen wir diese Dinge nicht länger liegen. Lehre uns bedenken, unsere Tage zu zählen, damit wir ein weises Herz erlangen. Denn es zeigt uns, was wirklich wichtig ist im Leben, worauf es eigentlich ankommt, warum wir da sind. Das war der zweite Teil vom Psalm 90. Kommen wir zum dritten Teil. Und ich lese ab Vers 13. Und da heißt es, kehre wieder, Herr. Bis wann? Erbarme dich deiner Knechte. Sättige uns am Morgen mit deiner Gnade. So werden wir freuen und uns freuen und jubeln in allen unseren Tagen. Erfreue uns so viele Tage, wie du uns gebeugt hast. So viele Jahre, wie wir Übles gesehen haben. Lass an deinen Knechten sichtbar werden, dein Tun und die Majestät über ihren Söhnen. Denn die Freundlichkeit des Herrn, unseres Gottes, sei über uns und festige über uns das Werk unserer Hände. Ja, das Werk unserer Hände, festige du es. Hast du Hunger? Na, ich meine jetzt nicht, weil bald Mittag ist, sondern hast du Hunger nach echtem Leben? Nach wahrem Leben? Hast du die Dinge, die du in der vergangenen Woche gemacht hast, deswegen gemacht, weil da dieser Hunger ist? Mose spricht hier von Sättigung. Im Vers 14 heißt es, sättige uns. Ein kleiner Ausflug in die Chemie, ich bin kein Chemiker. Was sind gesättigte Säuren? Ich kann es euch nicht genau erklären, aber etwas weiß ich. Gesättigte Säuren können eine Sache nicht. Sie können etwas nicht mehr aufnehmen. Wenn wir gesättigt sind, dann sollten wir auch nichts mehr aufnehmen. Ganz voll, erfüllt. Mose spricht hier von sättige mich. Er drückt diesen Wunsch aus. Mach mich voll, erfülle mich. Aber womit? Das finde ich eigenartig. Erfülle mich mit Zufriedenheit. Erfülle mich mit Glück. Erfülle mich mit Frieden. Das sind vielleicht so die Dinge, die wir einsetzen würden. Was sagt Mose? Vers 14. Sättige uns am Morgen mit deiner Gnade. Eigenartig. Mose, was meinst du? Wieso willst du voll Gnade werden? Und wie geht denn das überhaupt? Gnade. Gnade ist Gott. Gnade ist eine Eigenschaft Gottes. Gnade ist Jesus Christus, ist das, was er für uns getan hat. Ich glaube, wenn Mose hier sagt, sättige mich, mach mich ganz voll, überreich voll mit Gnade, dann bedeutet das, erfülle mich mit dem Heiligen Geist. Erfülle mich mit dem, was du, Herr Jesus, für mich getan hast. Und wenn ich voll von dieser Gnade werde, wenn ich die Gnade Gottes in meinem Leben erlebe, und wenn sie mich erfüllt, dann habe ich was ich weitergeben kann. Interessant ist nämlich, dass Mose hier auch eine Tageszeit dazu schreibt. Er sagt, sättige mich am Morgen mit deiner Gnade. Warum am Morgen? Dann haben wir genug für den ganzen Tag. Genug für die Menschen, die uns während des Tages begegnen. Lassen wir uns in der Früh mit der Gnade Gottes erfüllen. Haben wir genug Gnade Gottes für die Menschen, die uns am Tag begegnen, die uns vielleicht auf die Nerven gehen, die uns vielleicht auf die Zehen steigen, die uns vielleicht nicht so angenehm sind? Wie gehen wir mit diesen Menschen um? Gnädig, weil wir ganz voller Gnade sind? Oder vielleicht doch nicht so gnädig? Vielleicht liegt das daran, dass wir uns in der Früh nicht so sehr mit Gnade füllen haben lassen. Dass wir uns nicht so sehr die Zeit genommen haben, um uns mit der Gnade zu beschäftigen und voll zu werden damit, sodass wir genug zu geben haben bis zum Abend. Das heißt im zweiten Teil von Vers 14, sättige uns am Morgen mit deiner Gnade, so werden wir jubeln und uns freuen bis zum Abend. Nein, heißt es nicht. Steht auch nicht in meiner Übersetzung so da. Hab nur ich gesagt. Was steht wirklich in Vers 14? Sättige uns am Morgen mit deiner Gnade, so werden wir jubeln und uns freuen in allen unseren Tagen. Das heißt, ein ganzes Leben lang. Ja, ist das nicht großartig? Freude ein ganzes Leben lang. Und du wirst sofort sagen, Manfred, komm wieder auf den Boden. Geh vielleicht 3 Stufen tiefer. Das ist nicht realistisch. Es gibt niemanden, der ein Leben lang Hochgefühl hat, dem sein Leben lang nur gut geht, der ein Leben lang Euphorie erlebt. Kann es gar nicht geben. Ein Leben lang hoch, immer nur hoch, standardmäßig hoch, ist nicht hoch, ist normal. Was meint Mose, wenn er sagt, wir werden uns freuen und jubeln ein Leben lang? Ist Mose unrealistisch? Ist Mose ein Träumer? Hat sich Mose ein Leben lang gefreut? Hat er das vielleicht am letzten Tag seines Lebens geschrieben, nur um dann zu sagen, und den letzten Tag, den freue ich mich noch? Mose war durchaus realistisch. Mose hat genug Leid erlebt. Ist flehend vor Gott gelegen, um für sein Volk einzutreten. Und ich möchte nicht wissen, wie viele Schmerzen da in seinem Herzen waren. Oh ja, als gläubige Menschen erleben wir Schmerz. Wir alle. Und du kennst diese Situation, und da bin ich mir sicher, dass du vor einer Wand stehst, vor einer Mauer stehst und sagst, ich weiß nicht weiter. Dass du durch dieses finstere Tal gehst und drumherum lauern nur Gefahren und du sagst, ich weiß nicht, wo der rechte Weg ist. Herr, zeig ihn mir. Und ob ich schon wanderte durchs finstere Tal. Aber auch hier bleibt der Text nicht stehen. David sagt hier weiter, so fürcht ich kein Unglück. Nicht, weil keine Unglücke kommen können. Oh ja, wir erleben Unglück. Sondern du bist bei mir. Das ist der Grund, warum David das finstere Tal nicht fürchtet. Auch wenn er sich dort nicht wohlgefühlt haben mag. Und ich denke, das ist auch das, wovon Mose spricht. Wir gehen durch Leid, wir gehen durch Schwierigkeiten, durch Schmerzen, durch Einsamkeit, durch Not, durch Krankheit, durch seelische Pein. Aber wir sind in dieser Not nicht alleine. Da ist jemand, der dich versteht, der dich wirklich versteht. Der weiß, was in deinem Herzen vorgeht. Du bist in deiner Not nicht mehr alleine. Kann Jesus dich verstehen? Weiß er, was Leid bedeutet? Er, der im Himmel war, er, der Gott war, angebetet von allen Engeln in aller Herrlichkeit, in aller Ewigkeit schon da war, verließ für uns den Himmel. Würdest du den Himmel verlassen wollen? Also ich nicht. Er verließ für uns den Himmel, kam auf diese Erde, das allein ist schon unglaublich. Aber dann war er bereit, diesen qualvollen Tod zu sterben. Er, der ehemals von allen Engeln verehrte, angebetete, stand da mit der Dornenkrone am Haupt, mit den Peitschenhieben am Rücken. Blut ist runtergeflossen. Kann er dich in deinem Leid verstehen? Weiß er, was du durchmachst? Ich denke, er kann es noch viel besser verstehen als wir. Du bist in deinem Leid nicht mehr alleine. Und ich denke, das meint Mose, wenn er sagt, du wirst dich freuen. Ja, sogar jubeln, ein Leben lang. Nicht jubeln, weil es dir immer gut geht, sondern jubeln, weil dir die Tränen herunterfließen und du trotzdem nicht alleine bist. Weil da jemand ist, der dich versteht. Nun wirst du sagen, naja, Manfred, du kannst das hier leicht predigen. Du vertrittst die Bibel ja schon von Berufswegen. Ich möchte die heutigen Gedanken schließen, indem ich einige Menschen zu Wort kommen lasse, die die Bibel gerade eben erst kennenlernen. Wir wollen uns anhören, ob sie das auch so erleben, wie Mose das gesagt hat. Ich möchte euch einfach von ein paar Fernkursteilnehmern ein paar Zitate vorlesen, die sie uns im Laufe der Zeit geschrieben haben. Ihr erinnert euch an Tina. Tina, ich habe euch von ihr erzählt, die nach dem Sinn im Leben gesucht hat. Tina, die im Essen gesucht hat, im Alkohol. Tina, die immer mehr Zeit vor dem Fernseher verbracht hat, im Internet. Tina, die gesagt hat, all das kann mir das nicht geben, wonach ich eigentlich suche. Tina hat Jesus kennengelernt. Tina ist auch mit uns in Kontakt gekommen, hat mit dem Bibelfernkurs begonnen. Und als sie den zweiten Kurs gemacht hat, hat sie mir Folgendes geschrieben. Das Heft zum Thema Gebet hat mir sehr geholfen und einige Dinge klarer gemacht. Mir macht das Studium der Hefte und die Beschäftigung mit Gott großen Spaß. Und es bringt mich, glaubensmäßig, in meiner persönlichen Beziehung zu Gott, zur Bibel und auch persönlich weiter. Danke. Oder eine andere Frau. Sie schreibt, ich bin so dankbar, dass es die Bibel gibt. Sie bietet so viel Hilfe in schwierigen Situationen. Ein Herr, er ist sehr aktiv in seiner Pfarre tätig. Er sagt, das Lesen in der Bibel macht mir außerordentlich Spaß. Es sind für mich Momente der Ruhe und der inneren Zufriedenheit. Ein Mädchen. Mein Herz ist voller Freude, seit ich diesen Kurs mache, weil es nur das Richtige sein kann, nach Gott zu leben. Darüber kann man kaum schweigen. Oder ein Mann, und das hat mich sehr bewegt, wie ich das gelesen habe. Er schreibt, ich bin seit 10 Jahren durch einen Unfall im Rollstuhl und bin in meinem Leid nie bitter geworden. Ich habe es immer wieder neu als Probe von Gott gesehen, nie als Strafe, und habe Gott ganz gefunden. Er lebt in meinem Herzen. Er hat mir so viel Freude, Liebe, Geduld und Sanftmut geschenkt und einen ganz neuen Menschen aus mir gemacht. Es ist mir in meinem Leben noch nie besser gegangen als jetzt mit Gott. Alles dient zum Besten. Ein katholischer Ordensbruder, er schreibt, dass Gott mich liebt, hat mein Leben verändert. Ich fühle mich angenommen und geborgen in ihm. Er gibt mir Kraft, Mut, Hoffnung und Zuversicht. Oder ein letztes Zitat. Ein Herr in einer Nervenklinik. Durch das Bibellesen stillt Jesus meinen geistlichen Hunger. Er befreit mich aus der Sackgasse meines Lebens. Ich bekomme Hoffnung über den Tod hinaus. Finde wieder zu diesem Blick auf Gott, zu diesem Blick auf sein Wort. Es gibt viele Möglichkeiten. Komm wieder ins Gespräch mit deinen Glaubensgeschwistern. Frag, was bedeutet Glaube eigentlich ganz praktisch in deinem Leben? Such wieder im Wort, lass dich erfüllen mit der Gnade jeden Morgen. Eine Möglichkeit sind auch die Bibelfernkurse, kann jeder machen, auch Adventisten. Gerade das ist ein Kurs, den ich vor allen Dingen auch den Adventistenkindern empfehlen würde, weil es hier darum geht, wie lebe ich jeden Tag mit Jesus? So, dass das mein Leben verändert. Wie lese ich die Bibel, dass das eine Auswirkung hat auf mein Leben? Was heißt beten eigentlich wirklich? Was ist, wenn ich mit einer Sünde nicht fertig werde, wenn sie immer wieder passiert? Was kann ich tun? Ganz praktische Dinge, um die es hier geht. Psalm 90. Im ersten Teil haben wir gesehen, Gott steht über der Zeit. Wir haben einen großen Gott. Im zweiten Teil haben wir gesehen, wir sind vergänglich. Darum lassen wir die Dinge nicht länger liegen, die wir in Ordnung bringen sollen. Und im dritten Teil haben wir gesehen, erfülltes Leben finden wir bei Gott. Ich weiß nun nicht, wo der Heilige Geist dich angesprochen hat im Laufe dieser Predigt. Ich weiß nicht, was du dir für die kommende Woche vornehmen möchtest. Aber ich möchte, dass du am Ende dieser Predigt die Möglichkeit hast, das deinem Gott zu sagen. Ich möchte euch im Anschluss einladen, aufzustehen oder euch hinzuknien, wie ihr wollt, jeder wie er möchte. Und ein stilles Gebet zu sprechen, nur in deinem Herzen. Sag Gott, was er dir in dein Herz gelegt hat. Und wenn du mit diesem stillen Gebet fertig bist, setz dich einfach wieder auf deinen Platz nieder. Wir werden dann wie gewohnt mit Lied und Gebet schließen. Ich möchte euch zu diesem stillen Gebet jetzt einladen. Herr Jesus, wir haben jetzt gesungen, dass dein Kreuz unsere Schuld bedeckt, dass dein Blut uns hell und rein macht. Hab Dank. Hab Dank, dass wir das wissen dürfen. Mein Wille gehört meinem Gott. Ja, wir wollen uns unser Leben, wir wollen unser Sein, unseren Willen dir übergeben. Weil wir wissen, dass du es gut meinst. Ach Herr, es gibt immer wieder Situationen, wo unser Wille so ganz und gar nicht mit dem übereinstimmt, was für uns gut ist. Bitte lehre uns, in der Woche, die jetzt vor uns liegt, zu sagen, wir geben unseren Willen dir. Wir fragen nach dem, was du willst für uns, denn das ist das Gute, das ist das Richtige. Herr, wir haben jetzt gesehen, dass erfülltes Leben ein Leben ist, das wir an deiner Hand führen. Dass du uns erfüllen möchtest. Dass wir in unserem Dasein nicht alleine sind. Hab Dank dafür. Wir haben aber auch gesehen, dass wir vergänglich sind. Gib, dass wir den Mut haben, Dinge in Angriff zu nehmen, die wir in Angriff nehmen sollen. Weil wir wissen, dass wir einen großen Gott haben. Herr, hab Dank, dass du unsere Gebete gehört hast. Hab Dank, dass du das gehört hast, was jeder in seinem Herzen zu dir gesagt hat. Wenn es ein Notschrei war, oder wenn es auch einfach das Bekenntnis dessen war, was er falsch gemacht hat, wenn es ein Hilferuf war, oder einfach nur die Bitte, dass du den rechten Weg zeigst, Danke, dass du unsere Herzen kennst. Dass du unsere Wege, die vor uns liegen, uns führen möchtest. Danke, dass du als großer Gott einem jeden von uns nahe sein kannst. Herr, Dank für dein Wort, das uns immer wieder neuen Mut schenkt und uns auf das ausrichtet, was wirklich wichtig ist im Leben. Hab Dank für deine Liebe. Amen.